Hey Diana.
Hi Dennis.
Es gibt da die eine extrem weirde Reddit-Sex-Geschichte, die ich dir unbedingt erzählen möchte. Und zwar Musik bei Sex. Ich finde, schwieriges Thema. Jetzt nicht mein Ding so, aber jeder so, wie er sie mag und so. Aber es gab mal so einen Post auf Reddit, wo jemand gesagt hat, hier, das ist übrigens, das mache ich immer zum Sex an. Und ich schick dir kurz den Link dazu. Du kannst kurz reinhören und so. Ich würde einfach mich interessieren, wie deine professionelle Meinung als Sexualpädagogin dazu ist.
Wird das noch anders?
Nein, das bleibt so. Das bleibt so.
Okay, warte mal, wer hat das jetzt nochmal gesagt, dass man jetzt ausgerechnet das hören soll?
Das hat irgendein Mensch auf Reddit gesagt. Das ist die Musik, die er beim Sex anmacht. Und die Reaktionen im Internet waren, großer Gott, die arme Partnerin, der arme Partner, der arme Mensch, der das ertragen muss. Und aber auch, wie?
Genau, weil was ich verstehen kann, sind natürlich irgendwelche rhythmischen Klänge, die so ein bisschen das unterstreichen, was man da vielleicht so als Aktivität macht. Aha. Aber das unterstreicht halt nichts. Also im Gegenteil, das ist, würde ich jetzt sagen, total gegen irgendwelche Beats. Interessant, nee, also das, was ich wohl schon mal gehört habe, ist Barry White soll man... Aber das kam auch ursprünglich von einem Boomer, also weiß ich nicht, wie viel ich darauf jetzt geben soll. Ja, würde ich jetzt nicht so spielen. Vielleicht werde ich es mal ausprobieren. Aber
okay, also wenn du das ausprobierst, erzähl mal irgendwie auf Social Media, wie es war, weil vielleicht ist es phänomenal und wir tun diesen Menschen Unrecht und alle haben Unrecht und es ist wirklich ein extrem, extrem guter Sexsong. Von einem sehr, sehr guten Künstler ansonsten, Hudson Mohawk, kann ich ansonsten sehr empfehlen. Der macht ansonsten auch andere schöne Musik. Aber darum geht es heute gar nicht.
Nein, darum geht es heute nicht. Ich werde natürlich berichten, wie es dann gelaufen ist. Aber ich wollte eigentlich mit dir heute über Sextapes sprechen.
Ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir euch erzählen, wie das Internet uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ich bin Dennis Kogel und normalerweise mache ich das hier zusammen mit Magdalena Pulz, aber Magdalena ist gerade Mutter geworden, sie nimmt sich gerade eine Auszeit, ist bald wieder da und in der Zwischenzeit laden wir ganz tolle Gäste in den Podcast ein, Lieblingsmenschen aus Internet und Podcasts. Und heute ist bei mir Gianna Baccio, hallo!
Hi, ja, vielen Dank für diese schöne Ankündigung und danke, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Gianna Baccio, ich bin Sexualpädagogin und Autorin und ich hoste selbst auch einen Podcast, der heißt Hot Stuff, in dem ich alle Fragen der Community zum Thema Sex beantworte. Und über Sex selbst habe ich aber zum Beispiel noch nicht gesprochen, wollte es aber schon immer, deswegen bin ich total froh, heute bei dir zu sein und mit dir darüber zu sprechen.
Nur um das mal hier ganz vorne zu sagen, ich liebe euren Podcast, ich liebe deinen Podcast, der ist super. Also ich finde das so fantastisch, wie einfühlsam, empathisch, entspannt du über Sexthemen sprichst, aber dass du auch klar sagen kannst, wenn etwas gefährlich ist oder unverantwortlich und ne, halt irgendwie mit großer Einfühlsamkeit irgendwie gute Antworten auf Fragen gibst und irgendwie Grenzen aufzeigst. Und das ist einfach super. Es ist einfach ein ganz, ganz toller Podcast. Und ich finde, du machst das fantastisch. Also deswegen bin ich wirklich, wirklich happy, dass du heute da bist. Es gibt euch auch noch auf Instagram, kann man auch folgen. Hotstuff-podcast. An der Stelle übrigens ein Hinweis. Browser History gibt's jetzt auch auf Instagram. Browser History-Podcast. Und du hast es schon gesagt, wir sind hier, um über Celebrity Sextapes zu sprechen, was ich glaube, ein Thema ist, das wirklich auch sehr, sehr stark verknüpft ist mit dem Internet. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du mir heute erzählen wirst.
Wahrscheinlich kommen dir jetzt ja schon diverse Bilder auch in den Kopf. Also es gibt ja verschiedene Sextapes so, oder im Laufe der Zeit kamen verschiedene Sextapes auf. Aber ich würde mal sagen, so das bekannteste und auch erste, was so aufkam, war das von Pamela Anderson und Tommy Lee.
Na klar, ja.
Und kennst du, ne? Hast du es auch gesehen?
Witzigerweise nicht. Das ist Also ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, ich glaube, ich habe so Ausschnitte davon gesehen in Dokus darüber. So, da sind die so auf einem, ich will sagen Boot, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Motorboot ist oder ob es ein Ruderboot ist und wie groß das Boot ist. Auf jeden Fall Tommy Lee, Drummer, ne? Oder? Ja. Musiker auf jeden Fall.
Ja,
und damals,
ja,
damals Boyfriend von Pamela Anderson oder war er schon Ehemann?
Er war schon Ehemann, genau, okay. Weil die beiden haben sich ja irgendwie kennengelernt in einem Club und haben dann relativ schnell, relativ ist, ich bin voll untertrieben, also wir haben sehr schnell geheiratet. Ja. Nach 2 Tagen haben sie am Strand von Malibu geheiratet.
Wie schön.
In Bikini und Badehose.
Aha.
Und ja, kurze Zeit später entstand dann auch dieses besagte Sextape und ja, genau, auf dem Boot. Mhm. Und das ging dann eben nachher total durch die Decke. Und das war natürlich so überhaupt gar nicht geplant. Das war eigentlich nur für deren private Zwecke irgendwie gedacht.
Ja, so wirkt es auch, ne? Ja. Es wirkt so, also so die Ausschnitte, die ich mich erinnern kann, so dass die, genau, dass Pamela dann irgendwie im Wasser rumschwimmt und dann halt aus dem Wasser hochkommt und, ne? Oder er schwimmt. Auf jeden Fall schwimmen sie da halt irgendwie ums Boot rum und dann gibt's Sex. So, aber es wirkt auf jeden Fall nach einer Privataufnahme.
Genau.
Welches Jahr war das nochmal?
Genau, also es war ja so 1995, als sie da Urlaub auf dem Boot gemacht haben. Und die haben ja damals alles Mögliche aus ihrem Leben gefilmt. Also das ist ja eigentlich so, also die wären ja heute mega populär, würden sie es immer noch zusammen machen. Und das waren ja wirklich so die Anfänge auch von diesem Influencertum. Mhm. Die haben einfach alltägliche Situationen gefilmt, aber auch ihr Familienleben später dann, als sie Kinder hatten. Und eben aber auch intime Erlebnisse und hatten eben ständig die Kamera dabei. Und damals, 1995, da war das Internet ja auch noch so in den Kinderschuhen. Ne? Also dieses Tape, das wurde ja dann tatsächlich auch ins Netz gestellt, aber dann erstmal als VHS-Kassette vertrieben. Und später hat sich es dann eben auf den ersten Webseiten auch gefunden. Und das war einfach total krass, weil das eben innerhalb kürzester Zeit so viral gegangen ist. Und diese Begrifflichkeiten, die kannte man ja damals auch noch gar nicht, ne? Mit viral gehen und viralen Hit produzieren und bla.
Ja, und Pamela Anderson war ja quasi auch eher so ein Star. Also sie ist ja kein Internetstar gewesen davor sozusagen. Die kannte man ja vor allem als Schauspielerin aus Baywatch, ne? Wo sie dann Leute gesehen haben. Und ich glaube, das war dann auch nochmal so dieses Ding von wegen, wow, die super, super toll aussehende Baywatch-Schauspielerin sehen wir jetzt irgendwie in diesen intimen Aufnahmen und das ist irgendwie spannend. Wobei ich auch da schon direkt denke so, okay, aber es ist ja, ich glaube, da gibt's ja auch eine super spannende Geschichte, wie das dann irgendwie überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil du hast es ja schon gesagt, es war ja eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, es war ja eigentlich was für die beiden selber, es war so ein Privatding.
Absolut, genau. Die haben das ja auch verschlossen in ihrem Safe. By the way, der war so 500 Pfund schwer. Die Info habe ich noch gefunden.
Geil.
Also der war halt auch echt schwer, irgendwie da zu entwenden. Aber der wurde eben tatsächlich da gestohlen aus ihrem Haus, als die wohl selber auch wieder unterwegs waren oder Urlaub gemacht haben.
Der ganze Safe.
Und der ganze Safe wurde wohl gestohlen. Und dann wurde dieses Video an die Internet Entertainment Group verkauft und danach dann eben veröffentlicht. Ja, aber genau, es war eben für private Zwecke gedacht und deswegen haben sie es da auch so verschlossen. Ich glaube, zusammen mit Waffen und mit Schmuck und Geld, das war alles, lag dann in diesem Safe. Und wenn man es gibt ja so ganz viele Verfilmungen auch danach, ne? Es gab ja dann vor allem auch diese Serie, Pam und Tommy, hast du die gesehen? Die gab es ja beim Streamingdienst Hulu.
Nee, die wollte ich immer mal gucken, weil es dort den sprechenden Penis von Tommy Lee gibt, glaube ich.
Genau, soweit habe ich auch, glaube ich, da geguckt, weil eigentlich wollte ich dem Ganzen gar nicht so die Plattform oder was geben, weil das ja auch jetzt nichts im Einverständnis mit Pamela Anderson entstanden ist, diese Serie.
Okay.
Ja, aber ich habe da trotzdem reingeguckt, um natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr zu erfahren, wie ist eigentlich dieses Tape entstanden und wie genau ist es abgelaufen. Und wenn man aber dieser Serie glaubt, dann waren das ja wohl Bedienstete beziehungsweise Handwerker, die da zu Hause bei denen gearbeitet haben und die wohl auch die ganze Zeit auf ihr Geld gepocht haben und aber wohl zu wenig oder irgendwie kein Geld von Tommy bekommen haben. Und da sind die einfach auf eigene Faust da mal eingebrochen ins Haus, als die zwei weg waren und haben sich dann eben ihr Geld sozusagen da rausgeholt. Und ich glaube, die waren selbst auch so ein bisschen überrascht, dass sie dieses Tape da gefunden haben. Ich glaube, damit haben sie dann auch nicht gerechnet.
Ich finde, das ist dann nochmal eine gute Erinnerung, dass man Leute anständig bezahlen sollte. Also man sollte auch keine Saves klauen, aber man sollte vielleicht auch Handwerker vernünftig bezahlen. So, die machen einen guten Job. So, bitte klaut meinen Safe nicht.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man so viel Kohle hat, oder? Aha. Also ich gehe einfach davon aus, die hatten ja eine riesige Bude, dass die auch die Kohle hatten, die zu bezahlen. Aber gut, genau. Also Pamela Anderson war eben vor allem als Schauspielerin bekannt und ja, wahrscheinlich doch auch bei einigen jetzt nicht direkt als seriöse Schauspielerin abgestempelt. Sie galt ja schon sehr als Sex-Objekt, muss man ja wirklich sagen. Mhm. Also als Sexsymbol zumindest. Und deswegen gab es danach ja auch diesen großen Fall, würde ich sagen, dass er auch gesagt hat, ja komm, du brauchst dich ja gar nicht wundern, ne? Du hast doch sowieso schon vorher immer schon solche Aufnahmen gemacht und jetzt das. Also das hat viele ja gar nicht so sehr jetzt verwundert und trotzdem gab es natürlich diesen Riesenskandal. Hast du die Doku denn über Pamela Anderson gesehen? Weil da habe ich zum Beispiel super viel noch über sie privat gelernt.
Nee, habe ich nicht.
Pamela, A Love Story. Und die ist ja so in Zusammenarbeit auch mit ihren Söhnen entstanden, die auch gesagt haben, Mensch, so stelle ich es mir zumindest vor, so Mama, wir müssen jetzt mal wirklich so die wahre Geschichte erzählen. Es wurde bislang schon so viel über dich erzählt, so viel ist gesagt worden, aber noch nie aus deinem Mund erzählt worden. Das fand ich total bemerkenswert. Also die zum Beispiel, die habe ich wirklich mit sehr großer Neugier geguckt, diese Dokuserien, habe da auch nochmal viel gelernt. Ja, also genau, das war auf jeden Fall so dieses erste Sextape, was aufkam, was dann viral gegangen ist, was super, super viel Geld ja auch eingespielt hat für eben diese Produktionsfirma damals, aber eben auch nichts bei Pamela und Tommy da hängen geblieben ist. Die sind ja dann vor Gericht gezogen und haben verloren. Und zwar mit der Begründung, dass das ganze Veröffentlichen dieses Videos nicht strafbar ist, weil sie ja Personen des öffentlichen Lebens sind und deswegen auch keinerlei Rechte daran haben.
Was?
Ja, ist das nicht krass?
Das ist total verrückt.
Es ist total verrückt. Also ich glaube, dass sie jetzt erst Zahlungen erhalten haben, sozusagen als Schadensgeld. Das ist jetzt erst was. Und es wurde aber total viel vermutet. Ja, komm, ihr seid doch auch reich daran geworden. Nein, ne? Das sagt auch Pamela nochmal in dieser Doku-Serie. Ich habe da kein Geld gesehen. Und die hatte ja auch richtige Geldnöte zwischendurch.
Ach, krass.
Ja, und das finde ich krass, dass sich andere so mega daran bereichert haben. Und auch, also was muss das bitte für ein Gefühl sein, wenn du weißt, eigentlich fast die ganze Welt hat jetzt dich nackt gesehen, hat dich in diesen intimsten, verletzlichsten Momenten auch gesehen. Das finde ich auch so krass. Danach hat sie sich ja auch erstmal komplett zurückgezogen.
Ja, verständlich.
Ja, und hatte dann ja erstmal so verkackt einfach. Ja. Ne? Und das ist doch so scheiße. Also ich meine, dieses Video war... Ich finde es ja überhaupt gar nicht verwerflich, so ein Video zu drehen. Mhm. Das ist ja für ihre Privatzwecke gewesen. Aber dass dann sowas rauskommt, dass das dann so... Ach, das finde ich einfach nach wie vor so schlimm, was da passiert ist. Die Frau tut mir einfach so leid und war ja danach auch echt gebrochen.
Ja, also ich finde, wir sind da in der Debatte heute auch nochmal viel weiter. Heute reden wir ja viel über Revenge-Porn, über non-konsensuelle intime Aufnahmen und so weiter und so fort. Also letztendlich, wenn Leute halt irgendwie private Aufnahmen unerlaubt öffentlich stellen und das passiert in allen Altersgruppen, habe ich das Gefühl, mit berühmten Menschen, mit nicht berühmten Menschen. Und da sind wir, glaube ich, nochmal viel weiter, dass klar ist, das ist nicht cool, das ist eine Straftat und das macht auch schlimme Dinge, hat schlimme Konsequenzen für die Betroffenen. So, und das war ja eigentlich genau da der Fall. So, das ist eine private, verschlossene Aufnahme gewesen, die dann einfach geklaut wurde und dann in die Welt gestellt wurde. So, also eigentlich müsste man, ich finde es erstaunlich, dass wir da, also dass man damals dann nicht gesagt hat, Moment, also das ist jetzt, wir gucken das nicht an, Moment, was soll das, das ist eine Straftat, da wurden intime Aufnahmen veröffentlicht, was soll das denn, die arme Frau, der arme Tommy, so, was soll das denn, sondern dass man sagt, ey, geil, los, alle draufklicken. Voll interessant.
Geil,
guck mal,
Dollarzeichen.
Ja. Ja. Ja, okay, wow.
Ja, genau. Und die Menschlichkeit eben so komplett hintangestellt wurde. Ja. Ne? Also da wurde ja überhaupt gar nicht nachgeschaut. Und es war aber ja auch nochmal was anderes als Revenge-Porn, weil es ja jetzt nicht von einem der beiden irgendwie veröffentlicht wurde, ne? Und dann irgendwie Rache verübt wurde, sondern von komplett eigentlich Menschen, die nichts mit den beiden so zu tun hatten.
Stimmt, ja.
Aber irgendwie gab es ja so mehr oder weniger den Startschuss für auch andere Sextapes, die danach veröffentlicht wurden und wo das, glaube ich, so in der Art ja auch war, dass dann meist ja der männliche Part der Beziehung dann so ein Porno veröffentlicht hat und dann auch oft die Frauen wiederum nichts davon wussten, vielleicht auch manchmal, dass solche Aufnahmen überhaupt gemacht wurden und auch, dass viel Geld gemacht wurde, aber die Frauen oft das Geld nie gesehen haben und dafür nicht sozusagen entschädigt worden sind. Hast du irgendein Sextape mal gesehen? Gab es irgendwas, was du da zu Gesicht bekommen hast, außerhalb von irgendwelchen Aufnahmen oder Snapshots da aus den Pornos?
Ja, und zwar das eine, also wirklich so das eine, an das ich mich erinnern kann, weil das war, das ist nämlich irgendwie so auch rausgekommen in so meiner Teenagerzeit, war das Paris Hilton Sextape.
Ah ja, ja.
So, weil
das haben wahrscheinlich ja auch die meisten gesehen, ne?
Ja, genau, weil da wurde irgendwie viel drüber gesprochen, was das so für ein skandalöses Video sein soll. Paris Hilton kannte man ja damals, ich hab jetzt gerade das Jahr auch nicht im Kopf, wann das rausgekommen ist. 2003, okay, wow. Und ja, da kannte man sie ja, glaube ich, vor allem so aus MTV-Shows, wo sie so das It-Girl gegeben hat und irgendwie zusammen mit Nicole
Richie,
stimmt, unterwegs war und dann irgendwie ihre Freundschaft und dann genau, auf einmal war sie irgendwie nackt in diesem Video. Und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich habe danach auch tatsächlich gesucht, so als Teenager-Junge und das irgendwie gefunden und war dann so, aha, wow, das ist ja mega langweilig. Und das war, weil es ist, also wenn man quasi so die Maßstäbe von Pornografie da dran legt, dann ist das kein besonders interessantes Video. Es ist Sex. Und es ist so, ja, weiß ich nicht. Ich war dann so, ach so, okay, das ist das, worüber alle reden. Okay, das ist jetzt irgendwie alles, wäre ein bisschen enttäuschend vielleicht auch.
Ja. Ja, das stimmt. Genau, dieses One Night in Paris, ja, ne? Das war ja der Titel dieses Sextapes und das ging ja 2003 raus. Damals war das Internet ja dann auch schon größer, ne? Das war dann breitflächiger zugänglich und deshalb auch nochmal ein komplett anderes Level, als dann dieses Sextape dann rauskam. Und die ist ja wirklich so über Nacht, kann man sagen, eigentlich zum Internetphänomen geworden, ne?
Ja.
Und damals war es ja bei ihr so, dass ihr Partner auch dieses Sextape dann veröffentlicht hat. Also die war ja mit Rick Salomon zusammen und der hat ja dann dieses Tape auch ohne ihre Zustimmung dann veröffentlicht.
Ah ja.
Und dann,
das ist interessant, weil
ging das ja ziemlich schnell.
Weil ich da auch gedacht hatte, weil quasi da schon so die Story war, oder zumindest erinnere ich das so, dass man da schon gesagt hat, so, ah ja, also jetzt ist das Sextape ja so ein Karrieremove. So, das macht man
ja,
und dann ist sie, ja, wird sie da genauso berühmt wie Pamela Anderson oder sowas in der Art. Und auch da, ja, auch da hat man doch irgendwie vermutet, dass die war da bestimmt, also die hat da bestimmt auch mitgeredet, das war ja auch bestimmt ganz, ganz genehm, das zu machen. Also so war irgendwie so der Diskurs damals darüber und ich bin aber jetzt auch heute total unsicher von wegen, okay, war das wirklich so? Ey, keine Ahnung.
Tja, also sie selber sagt ja, das Ganze war ohne Zustimmung und auch, dass sie eben danach sehr darunter gelitten hat, dass das eben rausgekommen ist und dass sie auch einen Zusammenbruch hatte. Also sie hat ja in Interviews auch gesagt, dass sie ja danach wirklich so emotional zusammengebrochen ist und dass sie sich richtig verraten gefühlt hat,
ja,
von ihrem Partner. Andererseits hat man sie dann ja auch teilweise in Talkshows gesehen, wo sie da so sehr souverän irgendwie saß und die Talkshow-Masters, die da irgendwie so hochgenommen haben, ja auch, oh, ich würde ja auch mal gerne eine Nacht in Paris verbringen, Juhu, und so. Und da saß sie dann irgendwie so und es wirkte, also ja, sie wirkte da eben auch total kühl und hatte da irgendwie Antworten, schlagfertige Antworten parat, wo man dann vielleicht wiederum sagen könnte, ach, weiß nicht, ob das nicht dann doch irgendwie abgekartet war, dieses Spiel.
Mhm.
Aber ach, ich weiß nicht, ich würde ihr trotzdem jetzt einfach mal glauben.
Ja, ja, finde ich auch, weil ich finde, dann ist dann, also quasi wie man dann am Ende damit umgeht, ist ja dann nochmal eine andere,
genau,
Sache. Und ich denke dann so, okay,
genau,
also mir ist was Schlimmes passiert, ich versuche da möglichst professionell mit umzugehen. Vielleicht nutze ich das auch letztendlich dann für mich so, was nicht verwerflich ist, finde ich, sondern es ist so, ja, wenn life gives you lemons und so weiter und so fort, wenn das,
genau,
Leben dir,
genau,
ein nicht konsensuelles, intimes Video gibt, dann versuchst du daraus, weiß ich nicht, irgendwas zu generieren.
Irgendwas Gutes zu kreieren, ja, ja, genau. Und das hat's, hat ja sozusagen, ist ja dann nachher bei ihr so aufgegangen. Und trotz alledem kann ich mir vorstellen, dass das total traumatisch auch einfach ist, ja, so ein Erlebnis. Und dass du halt versuchst, irgendwie möglichst gut dann damit umzugehen. Und dass das ja dann fast, ja, weiß ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dass das ja fast wie so eine Entschädigung ist, wenn du dann auch noch Geld oder Ruhm bekommst. Aber puh, ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
Ja, vor allem, ich finde irgendwie dieses Narrativ mit, sie macht das aus Kalkül, um berühmt zu werden, finde ich, ist bei Paris Hilton, wenn man irgendwie genauer drüber nachdenkt, auch also ein komischer Take, weil, also, sie ist die Erbin des Hilton Hotel Imperiums. Sie ist steinreich und war schon vorher eine erfolgreiche Reality-TV-Schauspielerin, die wahrscheinlich auch nicht unbedingt das machen muss, um ein gesichertes Leben zu haben. Also da frage ich mich auch, okay, also die könnte auch was anderes machen, um noch berühmter zu werden. Und sie muss auch gar nicht berühmter werden. Sie war schon berühmt.
Absolut, ja. Ich habe mir damals die Bravo und all solche Zeitschriften gekauft, weil wie alt war ich denn eigentlich? 2003? Lass mich mal kurz überlegen. Ich war 16.
Ja.
Genau, und das war so die Zeit, wo ich das natürlich dann irgendwie als Jugendliche mitbekommen habe. Wer ist eigentlich Paris Hilton? Und It Girl, das war die Bezeichnung damals für sie, ne? Das stimmt schon. Und die hat ja eigentlich so dieses Influencertum, hat sie ja total geprägt. Danach würde ich ja sagen,
voll,
wurde das eigentlich dann erst populärer, ne? Was ist das eigentlich, jemand, der influenced? Stimmt, das war, Paris Hilton hatte auf jeden Fall so die Anfänge gemacht und die wusste ja auch ganz genau, wo muss sie eigentlich auch hingehen mit ihren Freundinnen, ne? Also sie war ja mit Nicole Richie befreundet, aber auch mit Kim Kardashian, über die wir vielleicht ja noch sprechen werden, weil da ja auch ein Sextape rauskam. Genau, und die wussten ja ganz genau, wo die hingehen müssen, was die machen müssen, damit eben die Paparazzi sie ablichten und so. Und trotz alledem glaube ich, dass man dann nicht unbedingt will, auch gerade wenn man dieses ganze Hilton-Imperium hinter sich hat, dass man nicht möchte, dass so ein Tape dann rauskommt.
Ja.
Also es ist irgendwie zweischneidig und auch krass, wenn du eigentlich denkst, ach komm, also weißt du, die war ja auch noch total jung damals, dass du dann halt so ein Tape irgendwie mal drehst, ist ja vielleicht auch irgendwie ganz, ganz lustig und irgendwie auch sexy. Aber also heutzutage würde ich auch mal, mach das bloß nicht. Mach das, oder? Also wenn ich jetzt eine Tochter hätte, irgendwie in dem Alter, ich versuche mir das kannst du ja, dann würde ich ja auch sonst was erzählen. Bloß nicht machen. Weiß nie, was der Typ damit macht.
Ja.
Aber ich in dem Alter hätte es wahrscheinlich auch gemacht.
Ich hab sowas nie gemacht. Ich bin auch so, ja, ich glaube, ich würde auch sagen, einfach nicht machen. Einfach nicht. Oder man muss sich halt einfach sehr, sehr vertrauen.
Ja. Sie hat ja damals auch keine finanzielle Beteiligung da wohl dran gehabt, ne? Also dieses Tape hat zwar auch viele Millionen Dollar eingespielt, vielleicht sogar Milliarden, ich weiß es gar nicht. Aber sie hat wohl da kein Geld gesehen, beziehungsweise hat sich dann mit dem Rick Salomon auch nach der Veröffentlichung dann außergerichtlich geeinigt. Also die wollte das ja dann irgendwie auch stoppen, das Ganze, auf dem juristischen Wege. Und das wurde dann aber wohl außergerichtlich geklärt.
Ja, und ich vermute, die Beziehung hat nicht gehalten.
Nein, die hat nicht gehalten. Das wäre auch krass, oder?
Ja.
Ja. Und danach war sie auf jeden Fall krass berühmt.
Ja, stimmt. Und für mich ist irgendwie aber auch immer noch, dass es immer noch so ein Ding ist von wegen, sie hat da vorher irgendwie Dinge gemacht, dann kommt das Sextape und dann der riesige Fame. Und ich finde, für mich war das dann auch so eine Interneterzählung von wegen, also oder so eine kulturelle, popkulturelle Erzählung, wo man sagt, so, ah ja, das Sextape ist die Abkürzung zum Fame. Und also quasi so Paris Hilton zeigt, du musst dein Sextape haben und dann wirst du sehr, sehr berühmt. Und ich wette, dass das dann auch irgendwie so ein Teil ist von dieser ganzen Kim Kardashian-Geschichte.
Also Paris Hilton war ja damals auch schon mit Kim Kardashian befreundet. Boah, ich muss sagen, ich musste mich jetzt mega da so reinfuchsen, weil ich bin eigentlich so gar nicht Reality-Star-mäßig am neuesten
ich auch
Stand
nicht.
Und kann
ich
gar nicht so richtig mitsprechen.
Ich hab mich auch irgendwann mal für einen Podcast und sowas, habe ich mich mal so in die ganze Kardashian-Geschichte reingefuchst und so und war jedes Mal, also an jeder Ecke total fasziniert davon, wie bizarr, verworren und krass das alles
oder?
Ist. Und ich bin so, ja natürlich gucken das alle, weil es ist total spannend, was diese bizarre Familie die ganze Zeit macht und in welche Verstrickungen sie geraten und so. Und Kim Kardashian hat doch angefangen, angefangen, auch in der war ganz früh zu sehen als Assistentin von Paris Hilton, ne? In einer von diesen Reality-Shows. Genau. Und das ist dann so, wow, und dann wird die Assistentin der größere Star. Wow.
Ja.
Okay.
Das muss die Paris Hilton ja auch ganz schön gefuchst haben, ne? Ja, also genau, das habe ich wohl auch erfahren. Also ich musste mich da auch mal so richtig irgendwie reinbeamen in die ganze Geschichte. Ja, und dann finde ich es auch wiederum, das merke ich natürlich dann auch, finde ich es auch total faszinierend. Also das kann man sich ja irgendwie fast kaum ausdenken, so dieses ganze Konstrukt um Kim Kardashian auch, dass man da sagt, boah, das müssen wir irgendwie als Serie verfilmen, ist ja auch irgendwie total, ja, logisch.
Ja.
Und trotz alledem finde ich es eben super krass und offensichtlich auch in meinem realen Leben nicht so interessant, dass ich mir das jetzt so angucken würde. Also an mir ist es so ein bisschen vorbeigezogen, so mit Kim Kardashian. Das durfte ich jetzt eben erst lernen, was diese Frau eben alles gemacht hat und auch alles erlebt hat und auch eben ein Sextape mitgemacht hat. Das Ganze kam 2007 raus, aber soweit ich weiß, wurde das Sextape schon 2002 aufgenommen. Aber es kam erst eben 2007 an die Öffentlichkeit und man sagt ja, dass das so ein kontrollierter Skandal eben bei ihr war, ne?
Ja.
Also nichts mit Revenge Porn oder, ne, dass der Freund es dann irgendwie ohne ihre Zustimmung veröffentlicht hat, sondern man geht schon davon aus, dass das Ganze von ihr so mitgeplant war.
Oder von ihrer Mutter.
Oder von ihrer Mutter. Und das finde ich ja so krass, diese Frau, Chris Jenner,
ja.
Ja, genau. Ja, also damals, das war ja die Sache mit Ray J. Hast du von dem
Ray
viel
J. Ich nehme, nee, gar nicht. Ich nehme an, entweder Rapper oder Footballer.
Rapper, ne?
Rapper, okay.
Aber wir wollten ja noch über Chris Jenner sprechen, weil die nämlich, ja, weil da eben auch gesagt wird, dass sie das Ganze geplant hat und auch strategisch genutzt hat. Und das, wenn ich mir das mal vorstelle, selber als Mama oder auch meine Mutter hätte mir damals gesagt, sag mal hier Kind, also ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt auch mal so ein Sextape hier machst. Das würde dir auf jeden Fall zu Ruhm und viel Geld verhelfen. Das kann ich mir null vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie dieses Gespräch so zwischen denen abgelaufen ist, aber wie krass wäre das denn, oder?
Das wäre absurd. Es ist so, es ist dann so ein, es hat für mich sowas, so die Familie als so eine Art Firma, wo man dann sagt, Kind, du weißt, harte Zeiten, wir brauchen den nächsten TV-Deal. Guck, was es bei Paris gebracht hat. Du musst jetzt ran. Hast du da was in der Schublade? Und das ist dann so, und dann ist man vielleicht so, okay, möchtest du da was drehen? Sollen wir dir vielleicht irgendwie einen interessanten Partner besorgen oder so? Und dann sagt man, ich hab schon was vor ein paar Jahren. Und so, aha. Ja, perfekt.
Ja.
Da haben wir es doch.
Ja.
Nee, also.
Ich bin das wirklich so durchgegangen in Gedanken und dachte mir so, ja, wie kann das denn dann eigentlich gelaufen sein? Weil genau, das Video war ja jetzt einfach schon ein paar Jahre alt und dann muss ja vielleicht Kim gesagt haben, du, ich habe doch damals mit dem, habe ich doch mal sowas aufgenommen. Ja, dann können wir das doch nehmen, genau.
Das ist sehr absurd. Das habe ich übrigens nicht gesehen. Oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben. Ich glaube, das zeigt auch so von wegen mein mangelndes, fehlendes Interesse an Kim Kardashian und den Kardashians insgesamt, dass ich auch da dann dachte so, nee, das ist jetzt, der finde ich jetzt nicht unbedingt interessant. Das muss nicht sein.
Aber es hat ja Kim auf jeden Fall auch so mega Ruhm verholfen, das muss man ja schon sagen, und hat ja die ganze Family dann auch zu Ikonen gemacht. Das war ja eigentlich noch so, ja, es klingt jetzt so blöd, ne? Aber so, nein, nicht wie das i-Tüpfelchen, aber ja, wie so ein Puzzleteil oder wie so ein Teil aus diesem ganzen krassen Kardashian-Konglomerat, was jetzt mit dazu geführt hat, dass das einfach so ein krasses Erfolgsmodell ist, ne? Dieser ganzen Familie.
Ja, sie war dann auf jeden Fall so ein Name, den man kannte. Und bei Kim Kardashian ist es, glaube ich, anders als bei Paris Hilton, so dass man sagen würde, ja, die war ja schon vorher so mega bekannt. Also die Kardashians waren ja eh so ein oder sind eine Familie, die schon seit eh und je irgendwie so in dieser ganzen Hollywood-Entertainment-Blase so unterwegs ist und da Verknüpfungen haben und hatten und so und da auch irgendwie mehr wollen. Aber das war jetzt nie so, die waren jetzt nie so bekannte Namen wie Paris Hilton, hatte ich das Gefühl. Also da musste man, glaube ich, schon vorher eher so ein totaler, weiß nicht, Celebrity-Gossip-Mensch sein, um da irgendwie die Kardashians wirklich zu kennen.
Der Ray J sagt ja auch, dass Kim eben zu der Veröffentlichung eingestimmt hat.
Ah, ja.
Und damals gab es wohl $400,000 plus 12,5% vom Gewinn. Was ich irgendwie, also 400.000, finde ich ziemlich wenig. Aber gut. Und Kardashian hat aber dann wohl vor dem Release dieses Tapes auch Klage eingereicht. Und die wurde dann aber abgewiesen. Und dann wurde sich auch außergerichtlich geeinigt. Wo ich das irgendwie auch absurd finde, dass die dann noch Klage eingereicht hat, ne? Wenn sie doch nicht, also wenn sie doch eigentlich damit einverstanden war.
Oder ja, das oder auch gehört so genau das auch dazu, hat. Weil auch Paris Hilton geklagt hat.
Wahrscheinlich, ja.
Aber auch da bin ich so ambivalent, wo man dann denkt, so, das haben sie irgendwie alles eiskalt geplant. Und da denke ich, kann mir aber auch vorstellen, dass sie es nicht geplant haben und aber dann irgendwie, aber quasi das Beste draus gemacht haben. Also ich kann mir da auch wieder beides gut vorstellen. Oder ist das irgendwie total belegt, dass das ihre Zustimmung hatte?
Also was auf jeden Fall belegt ist, ist wohl eine Mail von dem Pornoproduzenten Steven Hirsch von der Produktionsfirma Vivid. Mhm. Und der hat in dieser Mail an die beiden geschrieben, wie viel Geld die Vermarktung dieses Videos nach einer Woche einbrachte. Und das war eben dann 1,4 Millionen US-Dollar damals. Und deswegen... Warum schreibt er sonst diese Mail, ne? Um die jetzt sozusagen, hey Leute, so, ich sag euch jetzt mal kurz, was das jetzt schon eingebracht hat. Wenn das nicht doch irgendwie geplant war.
Ja, vielen Dank für euer gestohlenes non-konsensuelles Sextape. Übrigens, kleines Update. Es ist richtig gut für mich gelaufen. Danke, ciao.
Ja, ja und so alles drumherum deutet ja irgendwie darauf hin.
Ja.
Ja, also genau, diese ganzen Sextapes. Ja, warum sind die eigentlich so spannend für uns? Warum wollen wir das wissen, was da in den prominenten Schlafzimmern abläuft?
Man kommt so ganz berühmten Menschen ja nie so ganz nahe, sondern da gibt es ja immer so ein bisschen Filter, so was sie von sich preisgeben, wie sie wirken. Und man denkt dann immer, aber hinter verschlossenen Türen sind die bestimmt nochmal ganz anders. Da lassen sie wirklich irgendwie alles raus. Und das ist ja wirklich so das Intimste, so was man da so sehen kann. Und so da fällt sicherlich die Maske. Und dann sehe ich, wie sie wirklich ist, die Paris Hilton oder so. Und vielleicht ist es diese Neugier, dieser Voyeurismus, so zu wissen, wie sie wirklich sind.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, genau, weil die ja vorher so idealisiert werden. Dann will man wissen, ach, stimmt das denn jetzt wirklich?
Mhm. Ich frage mich aber, ist das Celebrity Sextape, ist das eigentlich noch wirklich so ein Ding? Weil wir hatten ja dann irgendwie Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian und danach gab es bestimmt auch noch eine ganze Reihe von Sextapes. Ja. Und inzwischen denke ich mir, aber ist das jetzt noch eine Strategie? Ist das noch etwas, was irgendwie wirklich gemacht wird? Oder geht man da einfach auf OnlyFans?
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so ein Ding. Das ist nicht mehr so ein Thema. Aber ich könnte mir vorstellen, eben durch KI ist das ganze Thema auch irgendwie uninteressanter geworden. Mhm. Also weil du könntest ja jetzt theoretisch alle prominenten Persönlichkeiten in so ein KI-Format stellen und das Ganze, also du könntest ja solche Sextapes jetzt heutzutage auch mit KI erstellen.
Stimmt.
Und da würde wahrscheinlich jetzt kein Hahn mehr so richtig nachschreien. Da könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze das vielleicht auch ein bisschen abgeschwächt hat, so dieses ganzen Hype um diese Sextapes.
Ich muss gar nicht den Tresor klauen. Ich kann Pamela Anderson mir einfach nackt generieren und das schön für meinen Privatgebrauch oder sowas und niemand kommt zu Schaden.
Es geht viel einfacher, ja.
Weird. Ja, und
ich habe hier auch noch so einen Tresor hinter mir stehen.
Hast du?
Und den würde ich auch zu gerne mal aufbekommen, aber der Schlüssel dafür ist wohl, wurde mir gesagt, verloren gegangen. Und
der hat zur Wohnung gehört.
Sozusagen das okay, der gehört mit zur Wohnung.
Okay,
ja.
Das ist sehr cool.
Den kann man da auch gar nicht, glaube ich, richtig draus entfernen. Also ich weiß nicht, aber das juckt mich jedes Mal, wenn ich den sehe, juckt es mir in den Fingern, dass ich den unbedingt aufmachen möchte.
Okay, wir besorgen
dir. Wer weiß,
dir.
Was da für Tapes drin sind.
Ja klar, ich meine, vielleicht hören hier ja ambitionierte Tresorknackerinnen und Tresorknacker zu, die sich dann bei dir melden.
Ja, meldet euch.
Die Gianna Baggio Tresor Challenge ist hiermit eröffnet. Nee, was ich mich noch gefragt habe, ist quasi, ob bei den ganzen Celebrity Sextapes, ob das nicht auch jetzt so ein Ding ist von wegen, dass wenn du jetzt Aufmerksamkeit und mehr Fame haben möchtest durch intime Aufnahmen, dass du dann nicht einfach direkt zu OnlyFans gehst. Und weil das machen ja dann doch durchaus viele Influencerinnen, Influencer vor allem Influencerinnen, dass man dann sagt, okay, Leute finden, ich sehe sehr, sehr gut aus und fragen danach, also kann ich das quasi auch nochmal anbieten in meinem Portfolio an Leistungen, die ich habe. Ihr wollt auch Nacktfotos von mir haben? Kein Problem. Hier für sehr viel Geld könnt ihr auch noch Nacktfotos kaufen.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, was mich ehrlich gesagt daran wundert? Weil warum werden eigentlich dann diese Bilder nicht geleakt? Also weil es müsste doch eigentlich von den ganzen Celebrities dann viel mehr echte Fotos geben von OnlyFans. Das wundert mich total, dass das gar nicht populär irgendwie ist. Oder bin ich da einfach jetzt nicht richtig informiert?
Ich glaube, das gibt es. Und ich glaube, da gibt es auch so ganz, ganz viele Gruppen auf Discord und Telegram, wo das aber so ein bisschen im Verborgenen abläuft, also quasi eher privater, dass das dann irgendwie getauscht und herumgeschickt wird.
Okay.
Und ja, es ist nicht mehr so ganz so, dass das dann einfach hochgeladen wird. Weil ich glaube inzwischen auch so die ganzen Porno-Plattformen inzwischen auch vermehrt darauf achten müssen, muss man auch sagen, eher weil sie Druck bekommen von zum Beispiel der EU und sowas, dass man irgendwie solche non-konsensuellen Aufnahmen nicht verbreitet, nicht veröffentlicht. Also dass man da nochmal sagt, so ey, hört mal auf mit also sowas online zu stellen. Also genau, ich frage mich auch, ob wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Celebrity-Sextape auf einer Porno-Webseite landen würde, ob da nicht dann irgendwie schneller durchgegriffen werden würde, um zu sagen, so nee, das nehmen wir, das kommt aber jetzt ganz, ganz schnell runter, weil das
hat
keine Zustimmung gegeben.
Ja, okay, das ergibt wiederum Sinn. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir so die Zeit hinter uns gelassen haben, dass solche Tapes ja einfach nicht mehr diese Relevanz haben und finde das gut auch, natürlich.
Ja, genau. Also von uns keine Empfehlung für Celebrity Sex Tapes. Nein, danke.
Kein Bedarf.
Auch. Nee, danke schön. Lass im Tresor so.
Genau. Ich lasse den jetzt erstmal zu. Wenn sich trotzdem jemand bei mir meldet, dann helft mir gerne, das Ding aufzumachen. Aber ich habe da auch mehr Schmuck, Geld im Kopf, was da jetzt bitte drin sein soll, anstatt jetzt irgendwelche Sextapes.
Ja.
Das steht jetzt auf meiner Liste ganz hinten.
Okay, gut. Sehr schön. Ein gutes Ende für diese Geschichte. Ja, vielen Dank, dass du heute mit mir über die Celebrity Sextapes geredet hast, Jana.
Und ja, gerne.
Wenn man mehr von dir hören möchte, Hot Stuff bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Das ist dein Podcast, den möchte ich hier an der Stelle nochmal sehr empfehlen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Endlich konnte ich mal über Sextape sprechen. Vielen Dank hier.
Das war Browser History über Celebrity Sextapes mit Gianna Baccio von Hot Stuff. Alle Links zu den Zitaten dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, dann könnt ihr uns abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify und natürlich auf Podimo. Und wenn ihr Feedback habt, Themenideen oder uns einfach schreiben wollt oder Giannas Tresor knacken wollt, ihr erreicht uns per Mail unter hallo@browserhistory.de. Auf Instagram gibt's uns jetzt auch, browserhistory_podcast. Da könnt ihr uns gerne folgen. Browser History ist eine Produktion von Podimo. Zum Team gehören Kali Köhler, Tristan Lehmann, Jelena Kitanovic und Maybrit Döge. Mein Name ist Dennis Kogel und bei mir war heute Gianna Baccio. Bis zum nächsten Mal. Ciao!